Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Jawohl, liebe Leute, howdy! Willkommen zur Episode Nummer 28. Der literarische Salon hat wieder geöffnet. Am Mikrofon hier in Berlin ist Christian Raabe und ich weiß, dass auf der anderen Seite auch schon jemand dran ist, aber ich lasse sie noch nicht sagen, weil das hat sie das letzte Mal ja auch mit mir gemacht. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sitze ja so schön unterm Dach und trage jetzt also angesichts der Wärme die Tim Bolz Zonrandkind-Gedächtnisfrisur. Und wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann, vielleicht erzähle ich es euch ja nachher noch. Jo, liebe Karin in Frankfurt, was hättest du denn dazu zu sagen?
Erstmal auch hallo. Ja, ich bin da. Ich bin tatsächlich da und ich durfte was sagen. Herzlich willkommen auch von mir, liebe Leute. Und die Tim Bolz Zonenrandkind-Gedächtnisfrisur. Da stehe ich jetzt gerade tatsächlich auch auf dem Schlauch. Also ja. Ich meine, ich kenne den Tim, ich kenne das Buch, ich kenne die Frisur, die du trägst und ich kenne die Frisur, die Tim trägt. Und ich weiß, wie viele Frisuren in dem Buch vorkommen und ich stehe jetzt gerade wirklich praktisch quadratisch auf dem Schlauch.
Sehr schön. Na gut, dann will ich dich.
Completely clueless.
Dann werde ich dich und alle anderen, die es interessieren könnte, mal erhellen. In diesem Buch gibt es einen Onkel. Ich glaube, er heißt Bernie.
Jetzt weiß ich.
Der hat ist nicht die hellste Kerze am Baum, genau. Und wie der Vater immer so schön zu ihm sagt, der hat eine Nase Labbe uff. Und genauso geht es mir gerade auch. Ich habe ihn allerdings gerade abgenommen, weil das macht sich mit dem Headset nicht so besonders gut. Jetzt habe ich ihn stattdessen über meinen Knien zu liegen. Ist sehr angenehm, kann ich nur empfehlen.
Sehr schön, sehr schön. Und wie viel Grad habt ihr bei euch bei dir jetzt im Dachjubel?
Ich messe das vorsichtshalber nicht. Wir machen über Nacht immer alles auf, was irgendwie geht. Und dann spätestens um 9 wird hier von mir alles verrammelt. Und ja, es ist auszuhalten. Also mir steht jetzt noch nicht der Schweiß auf der Stirn. Gestern, als ich nun so ungefähr anderthalb Stunden lang in zwei verschiedenen Streams gesessen habe, da war es dann irgendwann doch so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, gleich platzt mir der Schädel, aber nö, läuft, kann man nicht meckern.
Sehr gut. Ja. Naja, heute streamen wir ja nicht, heute sind wir ja nur so ganz unter
Richtig.
uns, nur wir beide mit
genau.
unseren Nur wir beide, jetzt hört uns ja eh keiner zu insofern.
Mein Schatz!
Haben wir eigentlich schon das Thema verraten?
Haben wir nicht, weil ich natürlich viel zu sehr damit beschäftigt war, hier einen rauszuhauen. Nein. Willkommen nicht nur zur Episode 28 unseres Saloons, sondern sagen wir mal zur zweiten Episode unserer Sommerstaffel, wie man es mal so nennen will, während die anderen, die meisten ja, also was heißt die meisten, einige andere Podcasts ja über den Sommer freimachen, haben wir uns gesagt, wir nehmen das Freimachen mit in unsere Formate rein und haben ja letztes Mal schon über Urlaubslektüre gesprochen und das hat uns so gut gefallen, dass wir in diesem, dieses Mal weitermachen. Und tatsächlich noch ein bisschen eingrenzen, wir nennen es diesmal Städtetrip.
Genau.
Ja, was fällt dir jetzt dazu eigentlich ein? Da kann man ja auch wieder genauso wie bei der Urlaubslektüre so und so und so sagen. Was wäre denn jetzt Städteliteratur oder wie man es nennen will?
Ach so, ich hätte es jetzt einfach nochmal erstmal allgemeiner gesagt. Ich hätte jetzt einfach noch ein bisschen geplaudert und hätte zum Beispiel gerne von dir wissen wollen, ob du denn persönlich gerne Städtetrips machst. Ist das für dich Urlaub, wenn du eine Stadt besuchst oder ist das eher, was weiß ich, irgendwie Stress oder
Ich sag mal, früher war es tatsächlich eher so ein bisschen was wie ein Pflichtprogramm. Klar, mit Eltern und dann später als selbst Eltern seiend, ist es natürlich so, wenn man dann irgendwie mal in irgendeine Stadt gefahren ist oder so, dann war halt so das Übliche, dass man da dann auch den Kindern versucht hat, irgendwie was nahe zu bringen von Kultur und sonst wie was in der Richtung. Inzwischen glaube ich mich in der glücklichen Lage, dass ich jetzt mit meiner Freundin zusammen Städtetrips eher im Sinne von, ey, wo kann man hier noch schön eintrinken gehen? Also einen Kaffee oder sowas in der Richtung. Oder wo sitzt es sich schön? Und nebenbei vielleicht auch, haben wir letztens gemacht, da waren wir in Dresden, da hatte ich, was waren das eigentlich? Wir hatten eigentlich hätten wir da, wären wir dabei im Konzert gewesen von Annette Louisanne, was mir Simone zum Geburtstag geschenkt hatte. Tja, nun ist ja mal wieder alles anders gewesen, aber wir wollten jetzt, weil man ja wieder ein bisschen reisen durfte, zu dem Zeitpunkt, jetzt vor ein paar Wochen, haben wir den die Hotelbuchung halt nicht verfallen lassen wollen, auch im Sinne des Hotels natürlich, und haben gesagt, ey, lass uns dann doch einfach nochmal nach Dresden fahren. Und so haben wir das dann getan, haben das dann gleich auch noch damit verbunden, einer lieben Bloggerfreundin sozusagen noch ein Buch vorbeizubringen, und haben uns dann natürlich auch mal wieder noch ein bisschen Dresden angeguckt. Da waren wir jetzt beide schon öfter, aber wir haben jetzt diesmal noch so ein paar andere Sachen überlegt, auch so mal ein bisschen direkt, was so um Dresden rum ist. Und denn hatten wir, was haben wir denn? Wir haben auch von der Bloggerin auch noch ein paar Tipps angenommen, was also auch sehr cool ist. Ich weiß gar nicht, ob das noch zu Dresden gehört, die Ausspanne. Und das ist eigentlich so mitten im Park gelegen, ein ehemaliges Kutscherhaus sozusagen, deswegen auch Ausspanne, wo man also ganz prima schön im Garten sitzen kann, ins Grüne gucken kann und einen schönen kleinen Kaffee trinken kann. Und das war jetzt zu Corona-Zeiten natürlich auch nicht so überlaufen, wie es sonst gewesen wäre. Ja, also das ist dann genauso unser Ding eigentlich.
Also ich fasse zusammen, Christian Rabe macht gerne Städtetrips.
Ja, du weißt, dass ich das nicht in einem Satz hinkriege.
Ja, ich meine es. Nein, ist ja in Ordnung. Das ist ja in Ordnung. Ich liebe auch Städtetrips. Ich finde das total cool. Ich bin ja sowieso so ein Stadtfan.
Du verlierst nur nicht so viele Worte darüber. Gut, okay.
Ich kann ich auch, wenn es gefragt ist, kann ich auch sehr viele Worte drüber verlieren. Hast du denn eine Lieblingsstadt, die du schon mal bereist hast? Oder vielleicht hast du auch eine Lieblingsstadt, die du noch nicht bereist hast, die so eher sowas, so ein Sehnsuchtsort ist?
Also tatsächlich habe ich in mehreren Büchern schon von Avignon gelesen. Und da findet im Sommer ein großes Festival für Musik und Theater statt. Und da ist in der ganzen Stadt irgendwas los. Und das möchte ich unbedingt nochmal erleben, auf jeden Fall. Das wäre so ein quasi Sehnsuchtsort. Ansonsten, gibt es irgendwas, was ich jetzt so richtig... Nee, also es gibt jetzt keine Stadt, wo ich sage, oh ja, da kann ich immer wieder hinfahren. Na gut, Barcelona ist durchaus etwas, da war ich jetzt schon ein, zwei Mal und da werde ich bestimmt auch nochmal hinfahren, ja.
Ja, wenn ich so drüber nachdenke, da gibt es bei mir schon wirklich viele Städte, die ich richtig, richtig, richtig toll finde. Also auch in Deutschland, wo ich gerne mal hinfahre, also so eine meiner liebsten Städte in Deutschland, die jetzt nicht mein Wohnort oder mein Ursprungsheimatort sind. Also da ist meine Lieblingsstadt innerhalb Deutschlands, ist auf jeden Fall Hamburg. Hamburg finde ich so richtig cool. Also da, weil ich halt einfach so gerne am Wasser bin, ja. Also ist jetzt, die Elbe ist jetzt nun auch nicht direkt Meer, aber es fühlt sich schon, also mit diesem riesigen Hafen und den großen Schiffen, die da immer rumschippern, fühlt sich das schon recht meernah an, sage ich mal. Ja.
Also ich verstehe, was du meinst. Wir waren gerade am Wochenende wieder da, weil spontan stand ein Umzug an, weil ein Kind ist wieder von Hamburg nach Berlin zurückgezogen und weil diese Wohnung sich so überraschend ergeben hat hier in Berlin, war es dann mal wieder eher so, dass wir sagen, so, und jetzt müssten wir das irgendwo mal rausräumen. Naja, wie wär's mit dem nächsten Wochenende? Ach ja, sind wir also Samstag hingefahren, haben dann das Auto vollräumen lassen und sind dann am Sonntag wieder zurück. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Wir haben dann den Samstagabend wenigstens noch ein bisschen genossen. Und ich muss sagen, da war von Corona nicht wirklich was zu merken. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch in Frankfurt zum Beispiel ist, aber da hatte ich das Gefühl, alles normal.
Ja, ich weiß, also ich meine, keine Ahnung, ich bin ja meistens sowieso hier nur im Viertel unterwegs, also immer im Dorf, wie ich sage. Ja. Da ist ja sowieso eher ruhiger. Ich war letzten Samstag tatsächlich auch, habe ich mich auch mit ein paar Leuten getroffen, in der Innenstadt und das war total crazy. Wirklich, da dachte ich dann auch, also habt ihr irgendwie was von Corona gehört? Also ich meine, man hat schon relativ viele Leute mit Schnuddenbedeckungen gesehen. Aber ja, viele andere halt eben auch nicht. Und teilweise war es so voll, dass ich war mit dem Fahrrad unterwegs, dass ich dann sogar, also vielleicht bin ich einfach ein bisschen neurotisch, aber ich habe mir meine handgenähte Maske dann sogar auf dem Fahrrad hochgezogen, weil es war total blöd, weil die schützt ja nur eigentlich die anderen und ich habe ja nichts, aber so psychologisch gesehen und vor allen Dingen, weil ich mir dachte, falls ich gewalttätig werde, weil ich war nämlich auch kurz davor, dann mal wieder ein bisschen gepflegt auszurasten, weil so viele Idioten unter. Naja, egal. Und es war sehr heiß und da tickt die Müller gerne auch mal aus. Nein, es ist nichts passiert. Ich war auch ganz, ganz, ganz lammfromm, aber ich dachte mir, okay, falls doch, dann erkennt man mich nicht sofort. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Also irgendwie, das ist eben auch so das Thema, dass eben Städtetrips ja im Moment so überhaupt irgendwie nicht auf der Agenda stehen. Ja, also das reizt mich jetzt auch gar nicht. Also im Moment reizt mich sowieso relativ wenig, wo man irgendwie hinreisen könnte. Aber ja, deswegen war so die Vorstellung, es mal wieder zu können und vielleicht irgendwie eine meiner vielen Lieblingsstädte nochmal zu besuchen. Also ich kann ja mal ein bisschen aufzählen, wenn es da ein bisschen exotischer werden darf. Also ich bin ja zum Beispiel in Italien, bin ich ja der totale Turin-Fan. Das ist ja so eine meiner Lieblingsstädte in Italien. Ich meine, es gibt viele andere auch toll. Letztes Jahr waren wir in der Emilia-Romagna und da fand ich auch Parma total toll. Und ganz, also es ist irgendwie wirklich, das ist, also ich meine, in Italien ist sowieso fast alles gut für mich.
Ja, stimmt schon.
Oder natürlich, was weiß ich, San Francisco ist halt auch wirklich schon immer so meine absolute Traumstadt gewesen und die ist halt einfach auch mega, also was sicherlich einfach auch wieder an der Lage liegt, da so direkt am Meer.
Und dann diese Hügel und so.
Ja, genau. Also hinten Berge, vorne Meer, das ist irgendwie so die perfekte Mischung und das gleiche gilt auch für Vancouver zum Beispiel. Aha. Vancouver finde ich auch fantastisch oder Kapstadt, das sind alles so magische Städte, da könnte ich immer wieder hin.
Okay. Ja,
also das ist sowas, was mich so total begeistert. Also wirklich so diese Kombi Wasser vorne, Berge hinten und in der Mitte irgendwie eine möglichst große, coole Stadt. Also das ist irgendwie, ja.
Ich bin ja mal gespannt, weil wir ja demnächst unseren Jahresurlaub, also den Sommerurlaub antreten. Und es wurde uns ja genehmigt, dass wir die Wandertour, die wir letztes Jahr uns überlegt und gebucht hatten, tatsächlich auch machen dürfen. Und ja, dementsprechend, da sind wir also relativ entspannt, was das angeht, weil beim Wandern, da sehen wir ja Gegend und nicht Menschen. Und wenn man dann in dem Hotel ankommt, ja gut, da kannst du dich ja im Zweifelsfall auch irgendwie fernhalten. Also ich denke mal, das passt schon. Allerdings haben wir auf dem Rückweg uns noch einen kleinen Abstecher zu einer lieben Kollegin ausgedacht, mit der wir vielleicht sogar auf die Idee kommen könnten, Venedig zu besuchen. Und ich kann mir vorstellen, dass du weißt, wen ich meine.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich war mit ihr, glaube ich, schon in Venedig.
Ja,
kann
doch.
Das sein?
Ja, doch. Ich habe, das war das nicht sogar Anfang diesen Jahres, bevor das losging,
Ja, genau, das war der letzte
Sabine
Trip.
Und du und ja, genau, vier Leute oder so. Und dann habe ich so gedacht, genau. Ja, könnte man machen.
Mhm. Ja, ja, sehr schön.
Vielleicht haben wir ja auch das Glück, dass nicht so viele Leute da sind.
Ja, ich glaube, im Moment ist da überhaupt relativ wenig los in Italien.
Naja, wir werden mal sehen. Naja. Ich bleibe gespannt.
Ja, ich bleibe auch gespannt. Also bei uns steht urlaubsmäßig jetzt nicht so wahnsinnig viel an. Also jetzt haben wir im Moment gerade tatsächlich irgendwie eben auch nur eine Woche im, halte ich fest, im Rheingau geplant.
Ja, das ist auch das nicht schlecht.
Das ist auch nicht schlecht, das ist halt irgendwie 30 Kilometer von uns entfernt.
Macht nichts.
Macht gar nichts. Also ich meine, theoretisch könnten wir auch Heimschläfer sein.
Ja, du kann man machen, aber eben dann nicht zu Hause zu schlafen, hat doch dann schon wieder was von Urlaub.
Absolut, absolut. Also ich bin echt gespannt, wie sich das dann anfühlen wird, da Urlaub im Rheingau. Aber gut, schauen wir mal. Aber ist noch ein bisschen hin, bis wir dann loslegen. Und bis dahin, also heute würde ich mal sagen, unterhalten wir uns jedenfalls mal über Städtetrips in Büchern. Oder sagen wir mal, wolltest du mich ja schon dazu bringen, dass ich da den Bogen schlage. Das werde ich jetzt eben tun.
Ja,
da gibt es ja im Grunde auch zweierlei Ansätze. Ja? Zum einen muss man ja so einen Roman halt irgendwo ansiedeln. Ja? Also damit er nicht so im luftleeren Raum oder gut, wenn man irgendwie Fantasy oder Science Fiction macht, dann muss man sich noch so ein Weltengebilde selbst ausdenken. Wenn einem das zu mühsam ist, nimmt man halt was es schon gibt. Ja?
Auch das kann mühsam sein.
Und dann, also wenn man so drauf ist wie ich, weil ich nehme ja eigentlich fast immer nur Orte, die es gibt, dann gibt es aber auch noch zwei Möglichkeiten. Also im Wesentlichen, gibt wahrscheinlich noch viele andere, aber jetzt mal so im Wesentlichen sind es zwei. Einmal ist es halt einfach nur so Kulisse, ja, da ist dann halt einfach der Spielort, die Stadt oder der Ort oder die Gegend XY. Oder aber diese Stadt hat sogar eher noch eine Protagonistenfunktion, dass die also so richtig wichtig für die Geschichte ist. Das ist dann eben noch so die zweite Möglichkeit, die ich sehe. Siehst du noch irgendwie andere Aspekte?
Also sagen wir mal,
Städtetrips?
Etwas, was so ein bisschen dazwischen liegt, ist eben halt so dieses, wo, sagen wir mal, die Gegend halt Gegend ist, wo aber das Lokalkolorit, durchaus prägend ist, nicht nur für die Gegend, sondern auch für die Geschichte, ohne dass jetzt, sagen wir mal, der Ort selbst quasi da noch wirklich mitspielt. Ja, also diese typischen Regionalkrimis oder hast du nicht gesehen, das ist ja eben so, wo du im Prinzip an der Sprache und an der Denke der Leute mehr oder weniger schon, also gerade so in Deutschland, halt direkt mit Chris, alles klar, das ist hier wieder Hamburg oder da haben wir wieder die Bayern am Start und so in der Richtung. Ja, das hat für mich auch noch ein bisschen sowas mit Städtetrip irgendwie. Da haben wir ja auch eine Kollegin auf dem Sofa, die ja mit ihren mordsmäßig münchnerischen Geschichten direkt eben auch, also so die verschiedensten Abgründe der Münchner, was auch immer, Gesellschaft da beleuchtet hat. Ja. Die haben wir jetzt allerdings hier nicht im Programm. Die ist mir bloß gerade eben durch Zufall eingefallen.
Ja, aber sowas auch, also ich vielleicht jetzt mal ein kleiner Exkurs, weil jetzt kann ich ja aus meinem umfangreichen Oeuvre, kann ich ja aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich habe das eben auch schon, also wirklich schon in alle möglichen Richtungen praktiziert. Also ich habe ja also eine Reihe, die spielt bei mir in Los Angeles, und Los Angeles ist jetzt nun mal eine Stadt, da war ich noch überhaupt nie. Ja? Also die kenne ich überhaupt nicht persönlich, sondern die kenne ich eben nur durch ganz viele, was weiß ich, Filme, Fernsehserien und Google Maps.
Ja, das ist
und,
nicht.
Äh, Ja, und da, das ist ja was, da gibt's ja so Hardcore-Leser und auch durchaus im Kollegenkreis gibt's die, die sagen, also man kann auf gar keinen Fall irgendeine Geschichte in einem Ort ansiedeln oder an einem real existierenden Ort ansiedeln, wenn man diesen Ort nicht wirklich richtig gut kennt. Und da würde ich sagen, das sehe ich komplett anders. Es kommt eben auf die Funktion dieses Ortes an. Ja. Und eben in dieser Reihe, die eben in Los Angeles spielt, da ist die Stadt einfach nur Kulisse, ja, mehr überhaupt nicht. Ich habe da, das ist völlig total wurscht, ich hätte das jetzt auch in irgendeiner x-beliebigen anderen Stadt ansiedeln können. Ich habe halt L.A. genommen, weil ich das Klima einfach ganz gut finde, ja, es ist, und ich brauchte eine große Stadt und ich wollte irgendwie eben auch mehr in der Nähe haben und so eine richtige Metropole und so weiter, da bot sich das einfach an. Aber es war im Grunde total egal für die Story und für alles drumherum, spielt es überhaupt keine Rolle, ob das jetzt in L.A. oder sonst wo stattfindet.
Aber da muss ich jetzt hier insofern mal ganz kurz reingrätschen, weil es gibt tatsächlich, selbst wenn es nur Kulisse ist, aber trotzdem so ein paar No-Gos, die es mir zum Beispiel schon mal in einem Fall verleidet haben, eine Geschichte ernsthaft weiterzulesen, weil ich habe da mir mal von einem unserer Autorenkollegen, der auch durchaus erfolgreich ist mit den Thrillern, die er schreibt, mal ein bisschen was besorgt, so an Material von ihm, weil ich ja selber eben auch mit Krimi-Thriller so ein bisschen am Überlegen und Machen und so bin. Und da wollte ich einfach mal sehen, wie läuft das bei dem? Und die Geschichten, ja, war in Ordnung. Also ich sag mal, es war für mich jetzt nicht so die super Überflieger-Geschichte, aber es war in Ordnung. Aber wo er mich total verloren hat, war, dass er mir einfach mal als ortskundige Menschen vorgemacht hat, dass man von, ich weiß jetzt leider nicht mehr, ich glaube, es war so von Rudo zum Unfallkrankenhaus Berlin 10 Minuten braucht. Und wenn man das reinschreibt, Gottverdammt nochmal, dann muss man wissen, dass das funktioniert oder nicht. Und das tut es nicht. Und da habe ich mir die ganze Zeit gesagt, was? Da hatte er mich dann in der, da war die Geschichte vollkommen egal, weil ich bin abgebogen und habe nur noch darüber nachgedacht, wo will denn der bitte lang gefahren sein? Selbst wenn wir jetzt mal von den 10 Minuten weggehen, aber warum macht es Sinn, von da ins Unfallkrankenhaus zu fahren? Und weißt du, und dann geht es so los. Und schon ist vorbei. Ich habe das Buch beiseite gelegt und ich habe seitdem nichts mehr von ihm gelesen. Weil vorbei. Klar.
Nee, also das sehe ich auch so. Aber sowas kann man ja auch 1a vermeiden. Also ich finde das, also klar, wenn man solche konkreten Details nennt, dann müssen die anständig recherchiert sein oder müssen auch Sinn machen. Aber sowas kann man ja auch vermeiden. Also ich habe in meinem LA habe ich sowas komplett vermieden, ja. Also
natürlich, kann man machen.
Das geht ja. Also da war es tatsächlich nur so diese Kulissenfunktion. Und umgekehrt finde ich es manchmal auch total irritierend, wenn ich ein Buch lese, wenn dann die Leute also so besonders detailversessen sind, ja, und dann irgendwie genau beschreiben, wie jetzt dann so erstmal dieser U-Bahn-Abgang aussieht und wie viele Stationen man dann fährt und wie lang diese U-Bahn-Fahrt genau dauert und wo man dann in Fahrtrichtung rechts aussteigen muss und hochkommt und dann ist man auf der Straße und an der Ecke, wo ich mir dachte, okay, ich habe es begriffen, dass du die Stadt echt richtig gut kennst, aber wie wäre es, wenn wir jetzt mal mit der Geschichte weitermachen?
Ja, das hat dann schon wieder was von Infodump, ja genau.
Ja genau, also das bringt mir dann irgendwie auch nichts, also ich finde es wirklich schön, wenn der Lokalkolorit dann immer mal so ein bisschen durchspitzt und wenn man dann, was weiß ich, oder wenn man dann mal wirklich über konkrete, echte, wahre Punkte, die es auch gibt, dann schreibt, weil sie vielleicht auch für die Story wichtig sind, dann sollte man seine Fakten schon auch korrekt haben. Wobei ich das auch nicht so dogmatisch sehe. Also ich meine, selbst in Städten oder Orten, in denen ich oft schon war oder am Ende sogar lebe und die ich jetzt mal sage, kenne ich einigermaßen gut. Wenn es dann darum geht, jetzt mal Fakten gerade zu ziehen, um zum Beispiel jetzt so genau die Distanzen von Ort A zum Unfallkrankenhaus B oder sowas rauszufinden, dann weiß ich jetzt zwar eben auch so rein gefühlsmäßig, ja, das haut so jetzt nicht hin, aber ich wüsste jetzt auch nicht so ganz konkret, wie lange es tatsächlich dauert und
wozu gibt es Routenplaner? Wozu gibt es Routenplaner, also wenn man ja, sowas.
Und deswegen, da finde ich es dann eben auch doof, wenn dann Leute sagen, ja, aber das kann man ja nur schreiben, wenn man irgendwie da auch wohnt oder sowas. Ja, das ist ja, das finde ich ja irgendwie auch ein bisschen doof. Nee, also das muss nicht sein.
Ich hab zum Beispiel jetzt auch hier in der zweiten bunten Geschichte, habe ich natürlich die meisten Orte, die ich auch besucht habe, da versucht reinzubringen, weil es mir dadurch möglich war, sagen wir mal, quasi nicht nur einfach ein Bauwerk zu beschreiben, sondern auch ein Gefühl irgendwie darüber zu vermitteln. Mhm. Das kommt natürlich oft besser durch, wenn man selber schon mal da war. Aber es ist mir genauso gut auch gelungen, da einen Ort mit reinzunehmen, wo ich eben nicht war. Ja, da habe ich tatsächlich dann geguckt, okay, Google Maps und so, aha, guck mal, ja, und da ist ein schöner Strand, den könnte man nehmen und guck mal, und von da braucht man dann, da kann man das da. Und alle, das ist in Ordnung heutzutage, das passte schon, weil ich, ich konnte dann sehen, na gut, wenn ich jetzt das hier in diesem Hotel irgendwie Rooftop oder so, naja, dann geht man halt in diesem Hotel gucken, ob es da irgendwelche Fotos gibt. Ach, guck mal, von da kannst du ja das sehen. Na, dann beschreibe ich doch das und alles ist gut. Also dank moderner Mikroelektronik, denke ich mal, kann man sich sowas leisten, solange es nur Kulisse bleibt. Ja.
Ja, eben. Und wenn die Stadt oder wenn der Ort dann tatsächlich eine Funktion hat, die darüber hinausgeht, dann muss man sich natürlich oder sollte man sich besser auskennen. Wobei, da sage ich jetzt auch, also ich habe ja jetzt gerade auch noch, bin noch dabei, eine Reihe zu schreiben, die in Schottland spielt. Mhm. Und zwar in einem Dorf, das es gar nicht gibt. Das habe ich nämlich erfunden. Aber es ist natürlich mitten in den Highlands und ich habe es also auch ziemlich präzise verortet, wo es liegt und habe dann auch also weil so die umliegenden realen Orte, die gibt es natürlich, das kann man auch alles nachprüfen und da war ich dann auch die ganze Zeit dabei, dann so eben über Routenplaner dann mal einfach so Distanzen und Fahrzeiten rauszufinden und dann natürlich so, also ich war da natürlich in der Gegend, ja, und habe das also auch alles erlebt, also das denke ich, deswegen kriege ich das mit dem Lokalkolorit und dann den kleinen Absonderlichkeiten, die es da in Schottland so gibt, kriege ich das ganz gut hin. Das finde ich dann auch total charmant, wenn sozusagen der Ort oder der Handlungsort eben wirklich dann auch so eine wichtige, fast schon Protagonistenfunktion auch einnimmt und eben nicht nur Kulisse ist.
Richtig, und wo wir das jetzt quasi gerade wieder da hingebracht haben, fällt mir tatsächlich auch schon das erste Buch ein, was ich hier am Start habe.
Hau raus.
Denn das kennst du, wir haben auch schon mal kurz drüber gesprochen. Und zwar ist es von Carlos Ruiz Zafón, Das Spiel des Engels. Mhm. Ist bisher der einzige Zafón, den ich gelesen habe. Ich weiß, der hat, also wie ich jetzt inzwischen auch von Meinungen anderer Leute gehört habe, dass andere Geschichten von ihm noch viel besser sind als das. Mhm. Also ein paar sagen, naja, das ist so ein bisschen gewollt und konstruiert, um da irgendwie noch einen draufzusetzen gegenüber der Geschichte, die in dem gleichen Kontext so spielt. Ja, und um da jetzt nochmal zu sagen, was das jetzt mit deinen Vorreden zu tun hatte, diese Geschichte spielt ja in Barcelona und ich muss sagen, dass ich, auch wenn ich teilweise mit der Geschichte so, also es ist ja so eine Krimi-Thriller-mäßige, teilweise auch mit so magischem Realismus durchdrungene Geschichte, die so in den, die spielt vor dem Spanischen Bürgerkrieg auf jeden Fall irgendwie, also in etwas älterer Zeit. Und die hat mir aber trotzdem diese Stadt wirklich wie einen Charakter vermittelt. Mhm. Und deswegen war ich auch so heiß drauf, selber eben mal nach Barcelona zu fahren und da in der Gegend mal rumzugehen, ob man denn womöglich diese eine Ecke, ob die denn auch so aussieht. Und dann, wenn man auf dem Montjuïc ist, dann musste ich die ganze Zeit an diese Autoverfolgungsjagd denken. Und was wir natürlich auch machen wollten, aber leider, weil wir nur einen Kurztrip gemacht haben, nicht geschafft haben, war, ich wollte mit mit dieser Seilbahnfarm, die einmal quer übers Hafenbecken rübergeht, weil da spielt ja eben auch eine der sagen wir mal, Kampf- oder Verfolgungsszenen irgendwie. Und ich habe mir gesagt, okay, das Ding ist ungefähr 100 Meter hoch, du hast Höhenangst, aber das wirst du hinkriegen, weil das willst du machen. Und nun habe ich es leider noch nicht geschafft. Aber ich kann nur sagen, also zur Geschichte selbst, das handelt ja von einem jungen, relativ erfolglosen Autoren, der plötzlich, sagen wir mal, das Angebot seines Lebens bekommt und dadurch plötzlich, hat so ein bisschen was von Pakt mit dem Teufel irgendwie. Man weiß nie so richtig, was dieser Typ oder wer dieser Typ ist, mit dem er da so ein Deal irgendwie macht, und naja, plötzlich ist er mittendrin in einer Geschichte mit Mord und Totschlag, und es gibt ja diesen, wie heißt das, Friedhof der vergessenen Bücher? Nein, Moment, shit, habe ich jetzt...
Der Kuscheltiere?
Verdammt, ich habe das... Also es ist auf jeden Fall sehr gut geschrieben. Ich finde, er ist ein grandioser Erzähler und auch gerade, er schafft es, tatsächlich eben diese Stimmung wunderbar zu transportieren, sodass man direkt eigentlich schon fast Urlaub macht, wenn man dieses Buch liest, mal abgesehen davon, also man muss die Geschichte natürlich mögen, aber das ist schon so ein kleiner Urlaub, weil man eben nach Barcelona so mitgenommen wird. Ja.
Ja, ich finde auch, also die Bücher von ihm fand ich auch alle super, also alle, die ich gelesen habe, ich habe nicht alle gelesen, aber die ich gelesen habe bisher, die fand ich auch alle total toll, also weil er einfach so unglaublich atmosphärisch dicht schreibt.
Hammer.
Und ich bin mir aber sicher, oder er schreibt ja leider nicht mehr, weil er ja kürzlich verstorben ist, aber ich bin mir sicher, das ist einer der Kollegen, die könnten auch über irgendwie was völlig Fiktives, einen völlig fiktiven Ort so schreiben, dass man als Leser hundertprozentig sicher ist, dass dieser Ort existiert. Also, und würde diesem Ort auch so eine ganz spezifische Atmosphäre einhauchen. Das finde ich wirklich ganz große Kunst. Ja, finde ich. Das ist auch echt richtig, richtig toll.
War Zeit, dass wir mal wenigstens kurz über ihn gesprochen haben.
Ja, also ich bin mir sicher, wir werden da nochmal Gelegenheit finden, über noch seine anderen Bücher oder sowas auch mal zu sprechen, weil da gibt es ja einige, die auch wirklich sehr, sehr bekannt und sehr erfolgreich sind und immer noch heiß geliebt werden. Und naja, also jedenfalls ist es ein ganz toller Autor gewesen.
Vielleicht können wir es ja irgendwann wieder mal so eine spontane Idee irgendwann auch mal so machen, dass wir entweder abwechselnd oder eben nur mal so zwischendurch es so machen, dass sich einer, eine Autorin, die ihn, sie besonders fasziniert, einfach mal so ein bisschen rundheraus der anderen so nahe bringt und man darüber dann vielleicht noch ein bisschen quatschen kann. Wäre sicherlich auch mal eine Sache, die wir machen können. Wäre zwar so ein kleines bisschen einseitig, aber vielleicht auch mal wieder.
Halt könnte man mal. Wir sind ja auch Fans. Also das ist ja eben, wir sind
ja
auch.
Das ist es ja. Wir sind auch Fans.
Wir sind auch Fans und es gibt einfach so verdammt viele sehr, sehr, sehr coole Künstler da draußen, Lebende und Tote, die einfach wunderbare Bücher geschrieben haben.
Ja. Ne?
Also das kann man ja auch mal erwähnen.
Du sagst es.
Ja. Dann, wenn du mit ihm fertig bist, oder mit dem Spiel des Engels.
Richtig, also ich hätte jetzt, ich habe fertig sozusagen.
Du hast fertig. Dann würde ich nämlich auch, mein nächstes Buch geht nämlich auch ungefähr so in diese Kategorie, in das sehr atmosphärische. Und es ist auch nicht nur ein Buch, es ist eine neunteilige Reihe sogar letztlich gewesen.
Aber nicht wieder Outlander.
Nein. Wir sind ja jetzt in Städten unterwegs.
Ach,
ja? Also
nicht in der Gegend,
heute,
richtig.
Nicht, wir machen heute nicht Gegend, sondern Stadt. Und die Bücher, über die ich jetzt reden möchte, die spielen tatsächlich in einer schon eben genannten Lieblingsstadt von mir, und zwar in San Francisco.
Aha.
Und das sind die berühmten Tales of the City oder Stadtgeschichten von, ich weiß immer gar nicht genau, wie man den ausspricht, den Kollegen Armstrong. Armistead Maupin, würde ich jetzt mal sagen. Hat so ein bisschen einen ungewöhnlichen Namen.
Mit dem Namen musst du einfach Autor werden, oder?
Wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Also und ja, und die das sind so kurze Episoden, so fing es an, die er ursprünglich für den San Francisco Chronicle geschrieben hat, so eine, im Grunde so eine Kurzgeschichtensammlung war und hat da irgendwie in den 70er Jahren damit angefangen. Ja, ich glaube, die erste Geschichte, ich weiß gar nicht, wann die veröffentlicht wurde, eben im San Francisco Chronicle in der Zeitung, das war irgendwie so Anfang der 70er Jahre, und man merkt es, also Band 1 auch, der heißt einfach wirklich nur Stadtgeschichten oder Tales of the City, ist im Original in den USA 1978 erschienen und hierzulande 93, und ich habe es auch, meine ich, Anfang der 90er Jahre gelesen, und da ist aber so wirklich, es ist alles noch so sehr bisschen so Hippie-Spirit, und der Autor ist selbst schwul. Und natürlich ist das ein großes Thema mit der homosexuellen Bewegung dort auch. Und ist aber so eine ganz, ganz bunte Mischung. Sein Cast ist wirklich querbeet, alle Alters- und Gesellschaftsschichten, Männer, Frauen, Familien, schrullige Figuren, exzentrische Figuren. Und es ist alles so unglaublich liebevoll und dicht erzählt, dass ich auch das Gefühl habe, also wenn man da liest, da geht man mit ihm durch die Gassen und hat das Gefühl, man ist so wirklich mittendrin und mit dabei. Und ja, also wie gesagt, ich hatte das Anfang der 90er gelesen zum ersten Mal und habe es dann nochmal zur Hand genommen vor ein paar Jahren, als wir in San Francisco waren oder kurz bevor wir dorthin gefahren sind, sozusagen zur Vorbereitung zur neulichen. Und ja, also ich bin dann also jetzt nicht mit dem Buch die Straßen entlang gewandert, aber es war wirklich so, also so von diesem Gefühl war ich dann beseelt. Also ähnlich wie es dir hier mit Barcelona wohl ging, so hatte ich das in San Francisco. Ja. Dass ich so, ach ja, es ist so toll, und ich habe das gelesen und ich habe dieses Buch geliebt, und ja, und so hat man dann so eine ganz enge Verbindung plötzlich zu einer Stadt, die einem ja an sich per se vielleicht bis zu dem Zeitpunkt auch fremd war.
Ja. Richtig.
Das ist, finde ich, was ganz Tolles. Also wenn man da tatsächlich schon nur durch ein Buch, das jetzt mal kein Reiseführer ist, sondern ein ganz, ganz normaler Roman, dass man da schon so eine fast intime Verbindung zu einem bislang fremden Ort aufbaut. Und am aller coolsten ist es, wenn diese Intimität dann auch tatsächlich noch Bestand hat, wenn man dann vor Ort ist und sagt, ja genau, es fühlt sich genauso an, wenn ich jetzt hier stehe. Und
das ist großes Handwerk, ja. Dann, ja.
Ja, oder große Begeisterungsfähigkeit bei den Lesern.
Das
ist ja immer so, weißt du, ist ja nie so eine Einbahnstraße, da gehören ja immer zwei dazu.
Ja, ja,
einer, der den Rahmen bietet und liefert, und die anderen, die sich darin dann bewegen müssen. Nein, aber also das finde ich jetzt auch, finde ich jetzt schon mal zwei sehr gelungene Beispiele, die wir da jetzt schon hatten.
Jo.
Und wir haben uns nicht abgesprochen.
Aha, ne? Ich habe schon fast Schiss gehabt, weil ich mir dachte, naja, den kennst du ja auch. Und das würde so gut passen. Im Zweifelsfall hätten wir dann beide mal wieder gleichzeitig ins Schwarze getroffen, aber wunderbar, umso schöner, dass das nicht der Fall ist.
Sehr gut. Und was ist jetzt dein nächstes Buch? Du hast
also,
ja bestimmt noch was vorbereitet.
Richtig, ich habe noch was vorbereitet. Also, dieses Buch habe ich erst angefangen zu lesen, eigentlich mehr anlässlich unserer Idee, jetzt quasi Städtetrip zu machen, dachte ich mir, oh, was gibt's denn noch so für Städtebücher, und habe bei uns den Schrank durchsucht und bin tatsächlich auf etwas gestoßen von einem Menschen, den kannte ich bisher nur als Kabarettist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der, sagen wir mal, tatsächlich so deutschlandweit der Name bekannt ist, nämlich Horst Evers. Ja gut, also zumindest sagst du nicht, hä? Der Mann mit dem roten Hemd, der dann also immer letztendlich irgendwelche netten, also ich glaube, ich war jetzt schon zum dritten oder vierten Programm von ihm, weil das ist irgendwie genau mein Ding. Es gibt, also ich finde kaum einen Menschen, der schöner von Hölzchen auf Stöckchen kommt, als
ihn. Außer dir natürlich.
Naja, also Moment, er ist definitiv der Meister. Definitiv ist Horst Evers der Meister, weil er schafft es eben nicht nur von Hölzchen auf Stöckchen zu kommen, sondern das so durchdacht zu machen, dass er ganz zum Schluss plötzlich ein Ding bringt, was einem wieder den Bogen zum Anfang spannt und man einfach nur sagt, what? Der ist so Hammer, der Typ. Man muss natürlich mit seiner Art und Weise klarkommen. Und deswegen, ich habe hier mal so ein bisschen die Bewertung aufgerufen mir im Vorfeld, ist es tatsächlich, es wird sehr ambivalent gesehen, dieses Buch. Die einen sagen, ja, bester Regionalkrimi ever, so tickt Berlin. Und die andere Bewertung war, das ist mir einfach zu abgedreht. Weil Horst Evers ist einfach mal so, der hat ja eine Beobachtungsgabe für skurrile und absurde Situationen. Und das in einen Roman reinzubringen, fand ich schon ziemlich cool. Ich weiß natürlich noch nicht, wie es so mir komplett mit der Geschichte dann gehen wird. Aber ich habe also jetzt schon in den ersten paar Seiten zweimal so lachen müssen, weil es ist, ja, es war einfach wieder Evers Life. Ich würde tatsächlich gerne ein kleines Stückchen draus vorlesen wollen. Es heißt,
sag doch erstmal bitte, wie es heißt.
Es heißt, Buch. Das wollte ich gerade sagen, dieses so, Buch heißt der König von Berlin. Insofern ist auch das ja, sagen wir mal, Städtetrip, weil Berlin im Namen vorkommt. Ja, und das Ding ist eigentlich ein Kriminalroman und handelt von einem Kommissar, der eigentlich aus dem Niedersächsischen kommt und irgendwie nach Berlin versetzt wird. Naja, und gibt es natürlich dann Berliner Kollegen, die diesen Dorfscheriff irgendwie so gar nicht leiden können. Und naja, auch die Berliner Bevölkerung hat ja generell gegenüber anderen Leuten wenig Respekt. Und gegenüber den Polizisten auch nicht wirklich. Ja, und das ist, sagen wir mal, so diese Rahmenhandlung. Und natürlich wird die Geschichte wohl grandios bis zum Schluss erzählt, also in Horst Evers Manier. Und ich würde jetzt gerade mal ein ganz kurzes Stückchen vorlesen, weil das war so richtig wieder passend. So. Toni schaut ihn ausdruckslos an. Gewicht, Geräusch, Konsistenz, das alles sagt viel über Todesursache und Todeszeitpunkt. Aber ganz sicher, dass sie hier nicht länger liegt als einen Tag. Ich bin, weil ich gefragt habe, Kind, wann ist zuletzt hat gespielt in Sandkasten? Denn diese Leiche, die ganz am Anfang definiert wird, liegt halt in einem Sandkasten. Die Einweghandschuhe schnalzten, als Toni Siegen gegen ihren ausdrücklichen Widerstand über seine Hände zuppelte. Dann holte er einen Schraubenzieher aus der Tasche, beugte sich hinunter und untersuchte das Gebiss. Georg war unzufrieden. Aber warum ist das Biest denn schon so verrottet nach höchstens 24 Stunden? Toni strich vorsichtig über das Fell. War schlimmes Gift? Nicht gut. Toni war in sein eigentliches binäres Sprachsystem zurückgekehrt. Im Prinzip konnte er damit alles bewältigen, was an notwendiger Meinungsäußerung anfiel. Was für ein Computer die 1 und die 0 war, war für Toni gut und nicht gut. Wobei er einen großen, einen gewaltigen Vorteil gegenüber Computern besaß. Er hatte noch eine dritte Option. Die viel genutzte Möglichkeit ist egal. Sie schenkte ihm die ungeheure Freiheit. Wahrscheinlich ist es genau diese Freiheit, sich nicht permanent zwischen 1 und 0 entscheiden zu müssen, sondern Dinge egal zu finden, die den Unterschied zwischen Mensch und Maschine, vielleicht sogar das Wunder des Lebens selbst ausmacht. Und daran, finde ich, kann man schon wieder so wunderbar genau die Denke, die er für sich so hat. Also er schafft es einfach so nebenbei, solche Dinger, so wie der Sinn des Lebens, einfach mal an so einem Ding noch hervorzuzerren. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Ich find's toll und werde mir das Ding definitiv durchlesen und freue mich auch schon richtig drauf.
Super, aber da ist jetzt die Rolle von Berlin eher kulissenhaft, oder?
Also sagen wir mal so, momentan konnte ich jetzt noch nicht viel definieren, aber es ist wahrscheinlich das Lokalkolorit und die Leute machen da eher so diese Berlin-Rolle aus. Ich denke mal, die Stadt an sich wird eher die Kulisse spielen, ja.
Mhm. Okay. Ja, klingt cool. Also klingt so, als hätte ich da auch Spaß dran an so einer Geschichte. Muss ich mal reinlesen.
Ja, genau.
Ja, ich habe auch witzigerweise, also wir sind uns ja gar nicht so uneinig, ja, also auch in diesem Fall nicht. Ich habe jetzt zwar ein total anderes Buch noch als weiteres Exemplar oder exemplarisches, beispielhaftes Dingens. Jetzt fehlen mir wieder hier die Hauptwörter, egal. Du weißt, was ich meine. Und das hat
Autoren mit Wortfindungsschwierigkeiten.
Ja, genau. Ich habe heute schon 5000 Wörter geschrieben. Ja, ich bin praktisch durch. Ich bin entwortet. Ja, also ja, es ist eigentlich ein Wunder, dass ich überhaupt noch stammeln kann. Nee, aber die Geschichte, die ich jetzt noch vorstellen möchte, mit der habe ich auch erst vor 2 Tagen angefangen, bin aber jetzt immerhin schon so, das erste Drittel ist gut durch. Und es ist auch ein relativ aktuelles Buch und es heißt Der Zopf von Letizia Colombani. Das ist eine Französin, wie ich dann festgestellt habe, weil ich finde, der Name klingt eher italienisch. Aber,
ja, richtig.
Aber Frau Colombani und vor allen Dingen diese Geschichte, das sind im Grunde 3 Geschichten, die wohl sich dann wahrscheinlich auch recht kunstvoll miteinander verweben werden im weiteren Verlauf. Da bin ich noch nicht. Es geht um 3 Frauen. Es geht um Smita, um Julia und um Sarah. Und Smita lebt in Indien, ist so eine der unberührbaren, also wirklich allerunterste Kaste oder eben noch nicht mal eine Kaste, sondern wirklich der letzte Dreck buchstäblich. Also ihr Job ist es auch, die Toiletten, oder es sind ja eigentlich eher nur so Sickergruben der etwas reicheren Menschen zu säubern mit bloßen Händen. Das ist so ihr Job, und ihr Ehemann muss Ratten auf den Feldern jagen und töten, und die Ratten sind dann auch mal die Hauptgrundlage des Familienabendessens, und also wirklich, also so solche Verhältnisse sind es. Und Smita hat den Traum, dass es ihrer Tochter besser gehen soll, und wünscht sich, dass die Tochter zur Schule gehen kann, und das wird aber auch ein ziemliches Desaster, und jetzt ist der Plan, dass sie mit dem Kind zusammen abhaut und versucht, in eine Großstadt zu kommen, nach Chennai. Da weiß ich aber noch nicht, ob das gelingt. Ja, das ist also so der eine Handlungsstrang. Und die Julia, die sitzt in Palermo und ist ist Tochter eines Perückenmachers, einer der letzten großen Perückenfabriken in Palermo. Offensichtlich gab es da eine Tradition, dass man da wirklich echt Haare eingesammelt hat und jetzt auch wirklich ausgekämmte oder bei Friseuren oder sowas abgeschnittene und daraus dann wirklich Perücken geknüpft hat.
Gibt es ja sogar immer noch. Doch, das gibt es immer noch. Also Echthaarperücken kosten Arm und ein Bein.
Ja, ja, das weiß ich, aber dass da Palermo so wahnsinnig bekannt dafür war, das wusste ich jetzt nicht, und das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob das ein Fakt ist oder ob die Autorin das da einfach jetzt da mal dorthin verortet hat und das einfach mal behauptet. Also dass es echt Haarperücken gibt, das weiß ich, aber normalerweise werden die eben aus, soweit ich weiß, werden dann eben gerade so die Haare von Inderinnen wohl, sind ja sehr geschätzt, die dann wohl dafür verarbeitet werden, weil die von der Struktur her gut sind und man kann die dann gut färben, also erstmal entfärben und dann in jeder gewünschten Haarfarbe.
Ach, guckst du.
Naja, egal. Ja, ja. Genau, also das ist, also und die Julia ist eben die Tochter dieses Perückenmachers, und sie hat noch 2 Schwestern, aber die Mädels, die anderen interessieren sich überhaupt nicht für den Job, und sie schon, und arbeitet eben auch in dieser Fabrik und kümmert sich um alles, und dann fällt ihr Vater ins Koma, hat irgendwie einen Unfall mit der Vespa und liegt dann im Koma, und wahrscheinlich muss sie jetzt diese Fabrik übernehmen, also nehme ich mal an. Soweit bin ich auch noch nicht. Ja, da finde ich das auch total schön, weil also Palermo, da war ich immerhin auch schon mal, das kann ich wenigstens mal so rudimentär beurteilen. Da ist auf jeden Fall so in den Szenen, es ist natürlich alles sehr, sehr kulissenhaft, die Örtlichkeiten, aber es kommt schon total cool rüber. Also man hat wirklich so das Gefühl, man fährt auch mit der Vespa so ein bisschen mit durch die Gassen und kann sich das also schon wirklich super vorstellen. Und die dritte im Bunde, die dritte Dame, das ist ist eine so eine richtig krass taffe Anwältin, Sarah Cohn, die in Montreal in Kanada lebt und ja auf gerade so auf der wirklich Karrierespur ist und wohl Partnerin werden kann oder werden soll in der Kanzlei, in der sie arbeitet, und sie hat drei Kinder, die von denen fast niemand wirklich was weiß, also sie konnte sie ja nicht wirklich verheimlichen, aber also sie hat so ihr Privatleben und ihr Berufsleben hat sie so wirklich ganz, ganz stark und konsequent voneinander getrennt. Und bei ihr wird jetzt Krebs festgestellt. Da hat sie jetzt diese Diagnose und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, okay, also wir haben jetzt diese Inderin mit ihrer Tochter und beide haben wirklich wahnsinnig schönes, langes Haar. Mhm. Wir haben die Perückenmacherin in Palermo und wir haben die Krebspatientin, die wahrscheinlich sehr bald auf eine Echthaarperücke angewiesen sein wird. Ja, also das ist jetzt mal, da kann man jetzt schon mal relativ simpel irgendwelche Schlüsse ziehen, von denen ich jetzt auch keine Ahnung habe, ob sie stimmen. Ich gehe mal davon aus, dass es so sein wird. Ich weiß nur noch nicht genau, wie sich das jetzt dann so genau miteinander verweben wird und ob sich die Frauen wirklich begegnen oder was für Connections das da doch noch geben wird. Also jedenfalls finde ich das, das finde ich jetzt irgendwie auch ein ganz spannendes Konzept. Also ja, da liest sich jedenfalls ganz, ganz geschmeidig weg.
Cool.
Mhm.
Naja,
siehst du, und das sind eben drei Städte oder zumindest mal, also im Moment ist in Indien noch eher so ein Kaff, aber falls dann noch die dritte Stadt dazu kommt, haben wir dann Palermo, Montreal und ja, und halt irgendwie was in Indien. Da spricht die Geografin aus mir. Ja, also das ist aber, wie gesagt, da sind, haben jetzt mal so die Örtlichkeiten auch eher so eine Kulissenfunktion, dass man so das so ein Gefühl dafür einfach kriegt, ja. Aber jetzt nicht so eine wichtige Rolle wie jetzt in Stadtgeschichten oder auch in Spiel der Engel. Ne?
Das ja, aber es ist mal wieder sehr divers. Und das ist ja genau das, weshalb wir das machen, damit man das von allen möglichen Richtungen eben mal beleuchtet bekommt.
Genau.
Ja. Ich denke mal, wir werden heute die Stunde wieder so ein bisschen reißen, weil ich habe ja noch ein Blind Date für dich, was nicht nur zufällig, sondern ganz absichtlich auch noch ein Städtebuch ist. Möchtest du es denn gerne noch hören oder sollen wir vor der Stunde aufhören?
Nein. Das will ich jetzt unbedingt noch hören.
Okay.
Hau raus.
Also, das Buch ist, also oder vielmehr das Cover des Buches ist folgendermaßen gestaltet. Grundfarbe, naja gut, sagen wir mal so, die Hintergrundfarbe ist ein blasses Blau. Und auf diesem blassen Blau ist in Schwarz, also so, ja, oder dunkelgrau Anthrazit, gezeichnet. Ja, und zwar ist da ein Stadtplan gezeichnet. Also im Prinzip, der Stadtplan ist so gezeichnet, dass er wie negativ eines Stadtplans aussieht. Also quasi die Flächen sind auch schwarz oder Anthrazit und eben nur die Straßen oder Gebäude oder so sind dann eben wieder in diesem blassen Blau durchsehbar. Da sieht man also, wie gesagt, einen Stadtplanausschnitt mit verschiedenen auch so handschriftlich versehenen Sachen, die auf eine bestimmte Stadt hinweisen. Und in dem ganz oberen Bereich ist im Prinzip so wie, naja, ein Horizont, weil da hört einfach diese Stadtplangeschichte auf. Du siehst so ein paar stilisierte Wolken und ganz oben drüber steht wieder in Schwarz-Anthrazit der Name des Autoren. Und was du ganz zentral über diesen Stadtplan rüber gemalt siehst, auch wieder in diesem hell, blassblau und schwarz, ist der Kopf einer Frau, die offen, sagen wir mal, den geneigten Leser oder die Leserin anblickt, ohne jetzt, sagen wir mal, zu lächeln oder irgendwie, also es ist ein neutraler Gesichtsausdruck, aber nicht abweisend. Sie hat einen so einen Glockenhut auf, mit einer Schleife auf der für sie rechten Seite. Und hat einen Kurzhaarschnitt, wo ich mal sagen würde, wenn der Hut ab wäre, dann wird es wahrscheinlich sowas wie so ein Pagenschnitt. Oder mhm. ja doch, also mit vorne mit so Spitzen im Prinzip. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das dann wirklich der Pagenschnitt ist. Aber ja. Und an dieser Aufmachung kann man eigentlich auch schon so ein kleines bisschen die Epoche ablesen, in der das spielt, nämlich die 20er Jahre. Mhm. Und was ich interessant finde, ist, dass quasi in den Hut, damit auch in den Kopf dieser Person, eine Silhouette wieder reingemalt ist, die entweder ein Gefängnis oder eine Burg zeigt. Und ja, das hat für mich auch wieder so tatsächlich eine gewisse Bewandtnis, weil ich ja weiß, was es ist. Und mhm. dann in dem unteren Bereich, der ist im Prinzip fast komplett Anthrazit. Und es steht nur ganz unten wieder in diesem Blassblau drin, dass es illustriert von Kat Menchik ist. Und dann steht der Titel nochmal in Großbuchstaben in so einem, naja, Siena-Rot oder so drauf, den ich dir natürlich jetzt nicht nennen werde.
Schade.
Ja, so. Und jetzt werden wir mal gucken, ob ich, Moment. So. Jetzt werde ich, ach nee, also ich kann dir leider, Moment, kann ich den Dingstitel, kann ich dir die, na, jetzt mal ganz kurz gucken. Ach, tatsächlich ist das der Klappentext. Nee, dann kann ich dir den Klappentext leider nicht geben, weil da müsste ich so viel weglassen, dass das also nicht wirklich was bringt. Aber ich werfe hier gerade einen Blick ins Buch, was wirklich grandios illustriert ist. Passend in ja, ebenfalls so diese Zeit, wie man sich so Sachen vorstellt, wie damals eben illustriert wurde. So ein bisschen comic-mäßig, aber auch so sehr flächig. Total cool. Also ich bin gerade am Überlegen, ob ich es mir kaufe. Jetzt, wo ich das sehe, ich habe es nämlich nur als Hörbuch gehört. Mhm. Und ich werde dir jetzt was aus Kapitel 1 vorlesen.
Bitte.
Der Schränker. Kapitel 1. Immer noch, obwohl du schon fast 3 Jahre hier einsitzt, wunderst du dich, wie laut sich diese Schlüssel hier in den Schlössern drehen. Wie laut die Stahltüren in die Schlossfallen schnappen, laut und rasselnd und scheppernd. Wie laut selbst die Stille hier ist, die Stille zwischen den Türen, zerhackt vom Klacken eurer Absätze auf dem harten Boden. Kleinschmidt geht voran. Er öffnet jede Tür und hält sie dir auf, wie ein Kavalier seiner Herzdame. Du gehst hindurch, mit gefesselten Händen und dennoch ein König, der seinen Palast durchschreitet. Ein letztes Schloss, ein letztes Scheppern, und ihr seid am Ziel. Du musst blinzeln, hier ist es heller als im Zellentrakt. Der Besuchsraum hat mehr Fenster und mehr Gitter. Lenz ist schon da, sitzt am Tisch, steht auf, als er dich sieht, hat immer noch Respekt. Dein Statthalter draußen trägt den Siegelring mit unverhohlenem Stolz, euren Ring mit dem großen B, den sie dir bei der Ankunft hier abgenommen haben. Der Mann ist nicht deine erste Wahl, aber was willst du machen? Er ist nun mal dein Stellvertreter. Gewählt ist gewählt. Das gilt auch für einen Ringverein. Ich könnte jetzt noch mehr lesen, aber ja, ich finde, das lässt schon mal so ein bisschen einen Einblick. Wobei, witzigerweise ist es, glaube ich, anders geschrieben. Also ich kann jetzt dazu sagen, dieses Buch gehört zu mehreren anderen und stellt mehr oder weniger so ein Prequel dar. Ist deswegen auch eher nur eine Novelle als ein Roman. Die anderen Bücher sind tatsächlich, glaube ich, auch nicht in dieser quasi Du-Variante geschrieben. Aber ich finde trotzdem die Schreibe interessant, sagen wir mal. Mhm. Ja, Mensch, was könnte ich denn jetzt sonst noch? Nee, ich kann im Prinzip dir eigentlich darüber weiter nichts. Es hat tatsächlich eben, sagt ja schon, Novellencharakter, es hat 88 Seiten und ist eben sehr schön gestaltet. Ja, und gehört quasi als Prequel in eine Reihe.
Wäre das hat das aber irgendwas mit Berlin-Babylon zu tun?
Warum nur? Sag mal.
Ja, wegen 20er Jahre, das hat mich so ein bisschen getriggert und irgendwie klang so das Zitat, das du gerade vorgelesen hast, das klang so ein bisschen, ich habe mal in diesen diesen Roman, der ja als Grundlage für Berlin, Babylon,
der nasse Fisch.
Babylon, der, genau, und das hat mich jetzt so ein bisschen dran erinnert, so die Sprache, das war jetzt dann so meine Idee dahinter.
Die Kandidatin hat 100 Punkte. Es handelt sich tatsächlich um das Buch Moabit, was eben die, eine mehr oder weniger, abhängig, unabhängige Vorgeschichte zu diesen ganzen Gerion-Rath-Krimis darstellt. Es ist eben ganz anders, aber doch, ich finde es, ich habe ja nun zwar noch keins der Bücher gelesen, aber Simone hatte alle bisher gelesen und findet sie toll. Und ich habe natürlich Babylon Berlin gesehen und habe mir durch sie auch erzählen lassen, wie sehr diese Fernsehserie von der Romanvorlage abweicht. Denn es ist nämlich tatsächlich nicht so, dass diese Charlotte Ritter in so absolut super armen Verhältnissen irgendwo auf dem dritten Hinterhof im Wedding letztendlich groß wird, sondern sie ist eigentlich eine Tochter eines Beamten und einer Hausfrau, und dieser Beamte ist Gefängniswärter in Moabit und dementsprechend wohnen sie da auch in der Nähe, weil da gibt es so Beamtenwohnungen es ist auch tatsächlich so, dass das so diese zentrale Sache ist und die wird aus drei verschiedenen Perspektiven, einmal von der Charlotte, die zu diesem Zeitpunkt noch Lotte genannt wird von ihren Eltern, sie hat da gerade ihr Abitur geschafft und möchte jetzt unbedingt in die Kriminalistik einsteigen, weil das sie total fasziniert eben. So ein kleines bisschen wahrscheinlich durch den Vater auch, also zumindest durch die Arbeit des Vaters auch inspiriert. Und deswegen ist er am Steno-Lernen und sonst wie was in der Richtung und versucht da eben letztendlich reinzukommen. Also sie geht natürlich gerne feiern, so wie man es in den 20er Jahren eben auch wirklich gerne macht. Und also natürlich ist, du lernst sie da von einer ganz anderen Richtung kennen, weil, also gerade wenn man jetzt nur die Filme gesehen hat, dann sieht man sie ja so, die Charlie so als doch so ein bisschen lasterhaftes, typisch, wie man sich so die 20er Jahre vorstellt, eben so, alles geht und, aber sie ist eben tatsächlich, sie hat einen ganz anderen Background, nämlich eigentlich eher einen bürgerlichen und, es passiert aber einiges in dieser Geschichte, was letztendlich dann dazu führt, dass sie von Lotte zu Charlie wird. Und ich finde, das ist also ein Muss für alle die jetzt Gerion Raths Krimis mal schon gelesen haben oder überlegen, es noch zu tun. Und ich finde, es macht auch durchaus Sinn, jetzt, wo sie ja nun sowieso alle da sind, also was heißt jetzt alle, also die es bisher gibt, macht es durchaus Sinn, auch Moabit zuerst zu lesen. Weil das so ein paar Verhaltensweisen bestimmter Leute auch nochmal gut darstellt und eben auch schon mal so einen Blick in dieses Sittengemälde wirft, weil eben es wird der, von dem wir da, wo ich gerade vorgelesen habe, das ist eben der Chef von so einem Ringerverein, die ja damals quasi eigentlich, so Deckmantel für kriminelle Vereinigungen waren. Dann gibt es eben die Charlie-Sicht und dann gibt es, glaube ich, noch die Sicht ihres Vaters. Und das ist ziemlich cool ich habe jetzt gerade selbst schon wieder richtig Bock gekriegt, mir dieses Buch zu kaufen, weil ich diese Illustration so cool finde.
Ja, ich habe es mir gerade angeguckt, das sieht wirklich sehr, sehr schön aus, also ist echt schick.
Ja, richtig. Also das ist was, wo ich sage, Mensch, das würde ich mir auch gerne ins Regal stellen.
Cool.
Ja.
Ja, Mann, du, dann haben wir ja jetzt hier wieder einen wunderbaren Rundumschlag von uns gegeben.
Ich würde das auch so sehen, ja.
Ja, liebe Leute, falls es euch auch gefallen hat, dann lasst doch mal was hören. Ihr könnt auch Wünsche äußern, was wir vielleicht mal in Zukunft machen, weil sonst überlegen wir uns einfach wieder selbst was. Das können wir ja auch sehr gut.
Das können wir auch sehr gut, ja.
Ich glaube, wir werden jetzt einfach nochmal so unsere Urlaubsreihe nochmal so ein bisschen, also unser Sommerprogramm werden wir nochmal um mindestens ein, zwei Episoden fortsetzen. Ich habe da noch so ein paar Ideen, die verrate ich jetzt aber gerade nicht.
Super, ja? Nee, die verrätst du mir gleich, wenn wir hinterher nochmal ein bisschen drüber sprechen.
So ist es.
Jo. In diesem Sinne, es war mir wieder ein Fest.
Mir auch. Lasst es euch gut gehen.
Genau, lasst euch nicht ärgern, bleibt uns gewogen.
Genau.
Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und tschüss.
Tschüss.